Also ich will zum eigentlich den Übergang machen zur ganzen zweiten Abteilung, nämlich das, was ich aus diesen Verhältnissen an Gewaltbedarf ergibt. Also auch die Frage von Geld und Gewalt eben nach der anderen Seite hin. Nämlich nicht nach der, wie organisiert der Staat das nationale und internationale Geld- und Geschäftswesen, sondern wie konkurrieren Staaten dann und darum auch als Gewalten zum Thema machen. Es ist ja bekannt und auffällig und gar keine Selbstverständlichkeit, dass das, was ich da im ersten Teil erzählt habe, eben Staatenkonkurrenz heute im globalen Maßstab durchgesetzt ist und sogar in multilateralen Handelssystemen geregelt ist, auf die die Staatenwelt sich jetzt egal mal wie verständigt hat. Staaten haben sich also dazu bewegen lassen und Ausnahmen drängen sogar dazu, im Rahmen von WTO ihre Interessen unterzubringen, also als Verhältnis von Rechten und Pflichten. Also ist auch so weit der Streit, Konkurrenzauseinandersetzungen zwischen denen institutionalisiert. Und gleichwohl, oder andersrum gesagt, eigentlich besser deswegen, ist darin aber auch durchaus sichtbar, dass das Geltendmachen nationaler Macht die bleibende Grundlage dieser Verhältnisse ist. Also schon in dieser ökonomischen Konkurrenz zwischen den Staaten ist ja immerzu ein zwischenstaatlicher Korrekturbedarf unterwegs. Also die Weltmarktbilanz über die jeweilige nationale ökonomische Macht ist eben für keine Nation eine einfach als gerecht hingenommene Rechnung, sondern eine einzige Herausforderung, auf die Konkurrenz entsprechend einzuwirken, sie zu korrigieren, das, was man an Ungerechtigkeiten feststellt, der Konkurrenz, so wie man eben die eigenen mangelnden Erfolge immer gemessen an den Maßstäben, mit denen man da eintritt, so wie man die eben beurteilt als Ungerechtigkeit der Konkurrenz, also als Auftrag, sich bei den Konkurrenten nicht bloß zu beklagen, sondern bei ihnen solche Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Also die Konkurrenz steht immer unter dem Vorbehalt, dass alle erfolgreichen Nationen mit ihren gewachsenen Ansprüchen an ihre auswärtigen Geschäftssphären, wie aber auch die weniger erfolgreichen, die um mehr Geldmacht ringen, sich um politisch durchgesetzte, von anderen anerkannten Modifikationen, Korrekturen größerer oder kleinerer Art bemühen. Mit der Konkurrenz der Gelder, in der sich die Handelsströme, Zölle und was weiß ich alles zusammenfassen. Also geht auch eine Konkurrenz ums Regelwerk der Konkurrenz deswegen einher. Zur Anerkennung, dass es im ganzen diesem Betrieb um nichts als die internationale Bewährung des nationalen Geldes geht, das schließt eben immer auch das Bedürfnis nach Nichtanerkennung und den Streit mit den anderen Staaten um die Ursachen und Folgen der darüber zustande gekommenen Bilanz ein. Und das hört auch damit nicht auf, dass es die Form von internationalen Regelwerken hat. Eigentlich ist mit denen vielmehr ganz andersrum anerkannt, dass eigentlich der Streit, die Auseinandersetzung, die Lebensgrundlage des Weltmarktgetriebes ist, dass die Staaten da veranstalten, so sehr, dass man diesen Streit institutionalisiert. Und dieser Streit ist getragen vom Bewusstsein des Anrechts auf ökonomischen Erfolg, dem andere sich eigentlich anzubequemen und zu dienen hätten. Damit komme ich zu dem Kapitelchen von der Weltmacht zur Weltmachtkonkurrenz. Also insofern sind jetzt auch in diesem Weltmarktgetriebe laufend eskalierende Gegensätze zwischen den Nationen eingeschlossen. Mal andersrum gesagt. Nationen sehen das eben so, dass sie sich im Geldvergleich, im kapitalistischen Standortvergleich voneinander abhängig gemacht haben und ihre Machtgrundlage, und es ist ja auch so, dass sie ihre Machtgrundlage in allen anderen Staaten nämlich irgendwie verankert haben und damit aber auch alles zur Frage gemacht haben, was einem die anderen Staaten konzedieren oder versagen, und dass man damit auf deren Wohlwollen und Zustimmung verwiesen ist, also sich mit Korrekturansprüchen der anderen laufend konfrontiert sieht, wo man selber laufend Korrekturen ganz anderer Art verlangt. Und das führt eben unweigerlich immer wieder und dann auch ganz generell zurück auf die Frage der staatlichen Macht. So, erstens hat die sich dabei nie verloren, das mal so auszudrücken. Weil schon bei der Stärkung des ökonomischen Lebensmittels der Nation, bei ihrem Geld, geht es ja im Grund um staatlichen Machtzuwachs. Der ist der ganze Grund und Zweck davon, dass sich Staaten diesem Geldvergleich aussetzen, dass sie Kapital fördern, Kapitalisten hofieren und die ganze Nation unter das Geldverdienen beugen und das Volk entsprechend ausrichten. Und dann auch sich mit anderen Staaten ins Benehmen setzen. Und so nehmen Staaten das dann auch schon, dieses engere, wie steht es um unser Geld und unser Geldverdienen, nehmen sie schon als Frage immerzu der Geltung ihrer vitalen Interessen, die andere Staaten zu respektieren haben. Und zweitens ist klar, dass die weltweite Sicherung und Gestaltung der Bedingungen des Geldverdienens eben die Konkurrenz einrichten, beaufsichtigen, korrigieren, mit politökonomischer Einflussnahme auf die Märkte, mit Standortpolitik und Geldpolitik nicht erledigt ist. Also die Gewaltfrage ist eigentlich in einem viel prinzipielleren Sinn immer unterwegs. Weil in den elementaren Grundlagen seiner Macht dauerhaft abhängig zu sein und sich abhängig gemacht zu haben von anderen Souveränen, dazu lassen sich Nationen so ohne weiteres nicht herbei. Also laufen die eigenen Ansprüche auf Reichtums- und damit Machtzuwachs an denen von Konkurrenten zu relativieren, die sie dafür instrumentalisieren wollen, das halten sie eigentlich nicht aus. Es ist verrückt, aber logisch. Also der dauernde Staatenverkehr, der Geldverkehr, den man will und betreibt, weil er einem nutzt und nutzen soll, das wird als Abhängigkeit, als Unfreiheit, als Kontrollverlust über die Grundlagen der eigenen Macht beklagt. Also auch mal anders gesagt, genau das, was Sie als Abhängigkeit, als Beschränkung Ihrer eigenen Handlungsfreiheit in diesem Verkehr immerzu beklagen und monieren, halten eigentlich dieselben Staaten für die passende und notwendige Bedingung gegenüber den jeweils anderen. Den festlegen, den insgesamt unter Kontrolle bringen, damit man selber nicht zum eigenen Schaden abhängig wird. Das ist eigentlich der Zweck und Inhalt der Auseinandersetzung zwischen den Staaten neben ihrem ganzen ökonomischen Getriebe. Also jeder Staat geht eigentlich davon aus, dass er sich diese Verhältnisse, dass sich abhängig machen, eigentlich nur leisten kann, wenn er selber überhaupt dieses Verhältnis möglichst weitgehend bestimmt, also den anderen Staat mit seinem Willen festlegen kann. Also ist das Ganze auch nur erträglich, wenn man den anderen unter Kontrolle hat. Also lassen sich Staaten auf solche Verhältnisse auch nur ein mit dem Ziel und dem Zweck, dann aber auch für ihre Anerkennung als anspruchsberechtigte Instanzen zu sorgen und sich und ihren Interessen immerzu gebührend Geltung zu verschaffen. Und das heißt, anders und generell für sich selber nach Möglichkeit die Rolle der ordnungsbestimmenden Gewalt zu reservieren.
Ja. Wenn jetzt da der Putin zum Beispiel daherkommt und Werbung macht sozusagen für Geschäft mit Russland, mit der Energie, und es dann zeigt, dass eine schöne nächste Zeit die Abhängigkeit, da bin ich immer in der Nekatia, hängt er dann auf diesem alten russischen Ideal des Handels als also abgesehen jetzt davon, dass er natürlich für die Geschäfte seine Ölmagnaten da und sein Ölgeschäft deutlich verwerben will.
Also.
Von den Durchgängen, der tut doch da schon auf das, was er selber auch als Verhältnis irgendwie.
Das ist natürlich nicht nur Heuchelei, aber es ist der Antrag und der ziemlich machtvoll angemeldete Antrag, dass die sich auf sein Land richtenden Energieinteressen, also auch die Energiekonzerne, ihn auch dazu berechtigen und Russland auch das Interesse hat, dass dann sie in das ökonomische Geschäft, eben in die Energiekonzerne und deren Bestand in Europa, also auch in deren Geschäft, sich einkaufen sollen dürfen und damit nicht bloß an denen mitverdienen, sondern auch richtig strategischen Einfluss auf die Energiepolitik dieser Konzerne nehmen sollen. Genau so wird es genommen und übrigens ja auch deswegen ist es immer strittig. Also von daher weiß ich nicht, dass ausgerechnet da jetzt der Zweifel aufkommen soll, denkt der noch an ein friedlich-schiedliches Miteinander, ausgerechnet bei diesem elementaren Rohstoff, der, wo jeder weiß und wo auch alle darum konkurrieren, über den Kontrolle zu haben, weil er das Lebensmittel jedes kapitalistischen Treibens ist. Und zweitens in einer Auseinandersetzung, die doch schon so weit gediehen ist, wie sehr und wie schaffen es, was weiß ich, deutsche Energiekonzerne über Röhrenabmachungen und über finanzielles sich einkaufen bei Gazprom und sonst wo, unmittelbar geschäftlichen und anderen Einfluss auf die russischen Energiereserven zu kriegen und was berechtigt und was erreicht Russland umgekehrt damit in Bezug auf das Umgekehrte. Und wie immer heißt das gar nicht, und wenn wir euch das gewährleisten, dann ist doch wohl auch klar, dass ihr dasselbe andersrum beanspruchen dürft, sondern darum wird dann gerade gestritten. Ob dieses, was das dann überhaupt heißt, also wie gesagt, der Putin beschwert sich ja auch oft genug darüber, wie einseitig sich die deutsche und westliche Geschäfts- und Politikwelt das Verhältnis zur russischen Energie und zum russischen Energiegeschäft und zu deren Ansprüchen stellt und umgekehrt die westliche Welt beschwert sich und beklagt sich darüber und wehrt sich dagegen, dass das Russland zu entsprechenden ökonomischen und politischen Ansprüchen berechtigt. Also so tätigt das. Insofern ist es eigentlich mehr ein Fall dafür, wie in all diesen Beziehungen von vornherein sofort politisch gedacht wird, an die Auswirkungen auf die jeweilige Verfügungsgewalt des Staats über diese elementare Sphäre und auch über die Frage, wer dann daran, weil es ein ziemlich ausgreifender Geschäftsbereich ist, wer dann daran eben wie viel verdient. Also das ist da die Streitfrage. Aber hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo das eigentlich ein Stück weiter gediehen ist. Wo es nämlich bei all diesen Fragen oder jenseits von all diesen Fragen eben darum geht, wie wird man eigentlich damit fertig, dass man eben, dass all diese Verhältnisse jetzt generell gesehen heißen, man hat sich dadurch, dass man auf die Welt zugreift und so verstehen das die Staaten, man greift nicht einfach auf die Welt zu, sondern in lauter Abhängigkeit von anderen Staaten und Mächten begeben, in deren Staatsgebiet und in deren Machtbereich jetzt unmittelbar eigene Interessen verankert sind. Also heißt es, sich ein für alle Mal und möglich die Rolle der ordnungsbestimmenden Gewalt zu reservieren. So, was heißt das? Also es ist die Frage im Raum und die trennt sich eben dann von dem ganzen kapitalistischen Treiben zwischen den Nationen und tritt zu denen zu. Wer ist eigentlich das Machtsubjekt dieser Verhältnisse? Also derjenige, der bestimmt, der die Subjektrolle einnimmt, und wer ist mehr der, der die Rolle des Objekts einnimmt, der das im eigenen Interesse immer die Vormacht anderer einkalkulieren muss. Also veranstalten die Staaten neben der Konkurrenz, in die sie sich ökonomisch begeben, eine Konkurrenz als Gewalten, die andere beeinflussen, abhängig sich gefügig machen. Und das ist eigentlich der Rückgang auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auf die abstrakte Bestimmung. Es geht immer um Fügsamkeit, weil die Frage der Verfügung im Raum steht. Da geht es, wie gesagt, nicht mehr um Einzelheiten, um Handelsquerelen und so weiter, sondern letztlich um die Frage, wer eigentlich die Gewalt ist, die überhaupt machtvoll genug ist, die ihr passenden Verhältnisse, und zwar jetzt im Prinzip global herzustellen. Also eigentlich, wer ist die Macht, die über diese Verhältnisse bestimmt? Und es ist keine Frage, dass erst friedlicher Verkehr läuft, bis es dann nicht mehr passt und dann sowas wie der Übergang zu dieser Frage fällig ist. Sondern diese Frage ist dem ganzen Verkehr vorausgesetzt und eigentlich schon in ihm laufend präsent, eben als Bedürfnis und als Sorge, dass man mit dem ganzen Handelsverkehr sich in Machtfragen gut oder schlecht stellen kann. Also das und wie man sich als Macht akkommodieren muss, was man in die Waagschale werfen kann und können muss, was man der anderen als Anerkennung nicht verweigern kann und dass die sich ihrem Ideal nach freiwillig beugen soll, also dass sie sich unterordnen soll. Also das heißt, dass immerzu den auswärtigen Bedarf und nicht bloß den Bedarf, sondern die Subjektrolle einer auswärtigen Macht in ihre nationalen Berechnungen als die bestimmende Größe einbeziehen soll. So, also Weltpolitik, mal die Sphäre, die ja alle als getrennt von dem ökonomischen Treiben kennen, das ist eigentlich nichts anderes als diese ständige Konkurrenz um die Rolle des Subjekts, wie es immer so schön heißt, der globalen Ordnung, beziehungsweise die Gegenwehr zum bloßen Objekt anderer Mächte und zum machtlosen Betroffenen von deren Ansprüchen gemacht zu werden. Ich will nur mal ein Beispiel erläutern, wie das dann schon als allererstes im ganzen ökonomischen Verkehr als Gesichtspunkt unterwegs ist, wenn er mal an das Verhältnis China-USA denkt. Also nur so viel, die Chinesen handeln, die verdienen an den USA. Umgekehrt, die USA beziehen darüber billige Waren, die sind mit ihrem Kapital in China unterwegs. Die verdienten Dollars der Chinesen stützen den US-Nationalkredit. Es ist nicht groß anders als vielleicht mit Japan oder anderswo. Und eigentlich, oder nach der Seite hin, wenn schon nicht ökonomisch die Chinesen den USA gleich in allem recht sind, wenn vielleicht Unzufriedenheit mit US-Jobs sind und alles zwiespältig, aber soweit ist klar, dieser geschäftliche Verkehr soll sein. Der ist immer intensiviert worden und an dem, sagt Amerika auch im Prinzip, von dem profitiert es. Aber gleichzeitig und daneben wird an das ganze selbe Getriebe immerzu die Souveränitätsfrage gestellt, nämlich werden die Chinesen nicht eigentlich dadurch immer stärker? Stärken die sich nicht gerade durch den ökonomischen Nutzen, den die USA aus ihnen beziehen, aus diesem Hin und Her und diesen Handelsverhältnissen? Also gerade die Benutzung, die man selber will und der Nutzen, den man zugleich selber aus der zieht, wird zum Gegenstand der Beschwerde, dass die andere Macht sich daraus stärkt. Also liegt da mal, das ist halt so ein Beispiel, wo ich sagen, nur als prominentes Beispiel anführen will. Also liegt die Machtkonkurrenz auch quer und überwölbt den ganzen, das ganze ökonomische Getriebe. Von daher auch gesagt, diese Frage nochmal beantwortet, wie steht es mit dem Öl? Auch beim Öl geht es nicht darum, ja kriegen wir es und ist es, sondern ist es billig oder teuer und so weiter. Sondern kontrollieren wir die Souveräne, in deren Boden das jetzt zufälligerweise liegt. Weil sonst wir sonst nicht frei genug sind in der Verfügung über diese Geschäftsquellen. Also wird das allen Ernstes das Nutzensverhältnis immerzu als Abhängigkeit von anderen Mächten aufgefasst, die einen beschränken. Und das gilt im Prinzip immerzu, das gilt für alle möglichen Länder, also auch für andere, nicht bloß für die großen Nationen, die wirklich weltweit unterwegs sind, sondern jede dieser Beziehungen enthält einen Kontrollbedarf, einen Gegensatz, ein Leiden an Abhängigkeit, und ein Anspruch drauf, sich im, wenn es nicht im Großen, dann wenigstens im Kleinen irgendwie zur bestimmenden Macht darüber in diese Rolle reinzubegeben. Zumindest in der Machtkonkurrenz unter seinesgleichen. Geht, wie gesagt, also darin dann nicht mehr darum, ob man diese oder jene Bedingung verbessert, sondern eigentlich, ob man machtvoll genug ist, um eben diese Kontrollmacht zu sein. Insofern hat dann dieser Staatenverkehr auch den Gewaltbedarf nicht hinfällig gemacht, sondern eigentlich die Notwendigkeit der Kontrolle überhaupt erst universell gemacht und deswegen den Gewaltbedarf auch ziemlich akkumuliert. Also erstens ist deshalb der Rüstungsbedarf explodiert. Weil mit dieser Rüstung machen ja dann Nationen im Frieden Politik. Nämlich was sie dann als Macht sind, damit treten sie einander gegenüber. Die Rechte sind dann also gleich machtvoll ausgestattete Interessen. Also auch solche, die man als Macht gültig machen kann und im Zweifelsfall eben auch per Macht behauptet. Vitale Interessen, also diejenigen, die dann immerzu auf die Frage danach führen und gleich in die Frage verwandelt sind, wer bestimmt hier eigentlich wen? Welcher Staat hat hier wem zu Diensten zu sein? Wer bestimmt das? Das sind dann also auch immerzu solche, die eigentlich in die Frage münden, wer mit seiner Macht möglichst viel Freiheit über die Verhältnisse hat, also gleich anderswo so agieren kann, wie wenn es sein eigener, dem Ideal nach, Machtbereich wäre. So, dazu dient die Rüstung und mit der wird eben dann im Frieden schon immerzu die, praktisch stellen sich die konkurrierenden Nationen so auf, dass sie in diesen Mitteln die automatischen Grundlage eben für diese Konkurrenz haben. Die härteste Prüfung, also als zweites, auf die Bereitschaft, die da drin steckt, also die Frage der Bereitschaft, die da immer aufgestellt ist, wie weit bequemt sich einer den Machtansprüchen eines anderen Staates an. Also die härtesten Prüfungen, die kommen deswegen auch nicht im Handel und Wandel im engeren Sinn zustande, sondern eigentlich dort, eben, wo die Frage ansteht, ob eine Macht die Geltung hat bei anderen, ob sie den Respekt erfährt, ob sie als die gültige, kompetente Hoheit anerkannt ist, die also den Verhältnissen immerzu den Gehalt vorgibt. Also daher fing auch die Auseinandersetzung und die Prüfung immer an den Mitteln des anderen, also an den Machtmitteln des anderen und dessen Anspruch auf anerkannte Macht statt, den er daraus ableitet. Also so kommt es dann zum ganzen diplomatischen Verkehr, zu Begutachtungen, wie sehr sich einer als Macht aufstellt, welche Mittel er hat zum Bestreiten der Rüstungsmittel, zum Vermehren der eigenen, um damit dann wiederum auch anderen zu signalisieren, über welches Drohpotenzial man verfügt. Und dieser globale Aufsichtsbedarf, der bestimmt dann auch die Art der kriegerischen Auseinandersetzungen heute. Also heute finden eigentlich unter US-Regie Kriege statt zum Zweck der Abschreckung von Abweichungen von einem gültig gemachten internationalen Reglement, also zu einem Ausbruch an der Staatenhierarchie, die eben als globaler Weltmarkt und deswegen auch als Anspruch auf globale Weltordnung etabliert ist, die man also von anderen nicht in Frage stellen lassen will oder die man selbst damit in Frage stellt, dass man sie neu bestimmen will. Also und diese Kriege, die aktuellen, haben eigentlich sind eigentlich alle angelegt und werden veranstaltet als Demonstrationen, um eben nicht nur einen bestimmten Feind zu erledigen, sondern eigentlich auch um andere abzuschrecken, auf Linie zu bringen, von eigenen Ambitionen abzubringen, also ihnen die Kontrollmacht vorzuführen, die global wirksam ist, also auch für sie gelten sollte.